Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in deinem Business und Finance Podcast Richtig Reich. Heute für dich wieder mit einem spannenden Interviewgast. Ich wünsche dir jetzt dabei viel Vergnügen, gute Unterhaltung und eine Menge spannende Impulse. Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu einer Interviewfolge hier in deinem Business und Finance Podcast Richtig Reich. Liebe Freunde, heute habe ich mir jemanden eingeladen. Diese Person zu beschreiben ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach. Einerseits ist sie pure Energie. Nicht von der aufbrausenden Art, wie man jetzt vermuten könnte, wenn ich über Energie spreche, doch du spürst diese Energie genau, wenn du ihr gegenüberstehst. Andererseits ist sie voller Sanftmut und Weisheit, sodass du dich einfach eigentlich gern nur neben sie hinsetzen möchtest und in dem Moment hast du das Gefühl, du verstehst die Welt. Sie ist ausgebildete Physiotherapeutin, aber hat schon längst mit diesem Beruf nicht mehr wirklich viel zu tun. Denn sie arbeitet heute mit Menschen mehr auf der spirituellen Ebene. Sie ist eine großartige Persönlichkeit und die Antwort auf diese Frage, was gibt es denn eigentlich mehr als den Körper, als die Physis, die hat sie sich über viele, viele Jahre erarbeitet. Sie ist eine wahnsinnig talentierte Person und ich freue mich, dass sie heute hier ist. Liebe Kerstin Scherer, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Ja, lieber Sven, was eine Ankündigung. Herzlichen Dank erstens für die Einladung, aber auch dafür, dass du die Worte so ja fast treffend gefunden hast, wie ich finde. Es beschreibt mich vielleicht in einer Weise, obgleich ich schon sage mit Weisheit, wow, also vielen Dank für die Lorbeeren schon vorab, Sven. Ja.
Naja, ich durfte dich ja bereits erleben und insofern gebe ich hier natürlich auch gerne ein Stück weit meinen Eindruck wieder. Und deswegen würde ich auch gleich direkt heute einsteigen wollen, denn ja, du hast ja eine, ich sag's mal, regelrechte Metamorphose durchgemacht. So mit dem Beginn der körperlichen Arbeit als Physiotherapeutin und jetzt im Prinzip arbeitest du ja auf einer, ich sag mal, fast anderen Art oder einer anderen Ebene mit Menschen. Und was mich natürlich interessiert ist, wie hat das denn bei dir angefangen? Wann hast du denn gemerkt, dass das rein Physische nicht alles sein kann? Und wie ging das los? War das erst ein Gefühl oder so eine kleine Sehnsucht in dir drin? Ja, oder wie ging das los?
Ja, genau. Also ich würde es fast umdrehen, denn dieses Feld in Anführungszeichen, wie manche Menschen das beschreiben, des Nicht-Sichtbaren, war der wahre Teil meines Lebens. Und für mich war diese eindimensionale Physis das, woran ich mich gewöhnen durfte. Und das begann sehr, sehr früh. Ich glaube, so vom Bewusstsein her war ich 4 Jahre alt. Als meine Oma starb, waren so die sehr intensiven Impulse, so die ersten, die ich im Kopf habe, im Sinn habe und wo ich behaupten würde, entweder man steckt mich direkt in eine Klinik oder ich habe Bilder gesehen und das waren solche Bilder wie zum Beispiel, dass sie verstorben ist in der Nacht und ich meinen Bruder geweckt habe und gesagt habe, Oma ist jetzt gestorben und unsere Mutter erst morgens um 7 reinkam und das gesagt hat. Also diese Welt, dass ich sie anders wahrnehme als manche andere Menschen, das war schon immer. Und für mich war es sehr, sehr schwierig als Kind, ja, dieses ganz normale, man denkt und man sitzt und man steht und man lebt und was anderes gibt es nicht, war ein Lernprozess. Und die Physiotherapie war sicherlich eine Arbeit, die man erlernen konnte, wo man ein Endexamen macht, wo man eine Ausbildung hat, wo man sagt, Mensch, die Frau hat was Anständiges gelernt und ganz dumm ist die auch nicht. Und ich habe auch lange unterrichtet an einer Physiotherapieschule in Orthopädie, manuelle Therapie, also all der Klassiker der menschlichen Therapie, die es gibt. Aber eins war immer klar, es gab ein Leben parallel und ich habe, wenn man so will, 2 Leben gelebt, diese klassische Denkende und Ausgebildete und das auch sehr gerne. Aber parallel gab es immer Familienaufstellungen, gab es immer Heiltechniken und. Und die waren damals dann sehr umstritten. Ich glaube, so 93, 94, da bin ich sehr, sehr aktiv geworden. Da ging es so richtig los mit all dem, was Meditation und all diese Techniken betrifft. Und da war das noch sehr, sehr verrufen, was es in Teilen ja heute noch ist, dass man Hand auflegt oder. Und ich habe mich davon nie abhalten lassen, weil ich das geliebt habe. Also ich habe später im Allgäu gelebt und dort war es sehr, sehr normal, mit Dingen umzugehen, wie bei Verbrennungen ruft man eine Frau, die das wegbetet. Das ist in den Dörfern dort noch heute gegeben. Dort gibt es Warzenwegbeter oder. Ja. Und das war wundervoll zu erleben, dass es ganz, ganz normale Basics gibt, ohne dass ich dafür ausgelacht werde. Aber selbst das war mir auf Dauer zu wenig. Auch da dachte ich, na ja, warum verbrennt man sich denn eigentlich? Warum hat man Unfälle? Ich glaube nicht an Zufälle und das ist das, was man erlebt. Aber auch die Begleitung der Menschen über den Tod hinaus, also sie in der Sterbebegleitung und über Beerdigungen und die Angehörigen in Notsituationen zu betreuen, gehörte lange zu meinem Leben. Und das waren so die wahren Metamorphosen, diese Schmerzen anderer und meiner eigenen auszuhalten und zu lernen, dass das zu unserer Welt dazugehört und durch es hindurchzugehen. Eine sehr lange Antwort, Sven, wenn
man so will. Aber wunderbar, sie gibt mir eine Menge Stoff für mehr Fragen.
Ja, gerne.
Du hast gerade was Witziges angesprochen, also witzig im Sinne von, dass es meine Erinnerung gerade ein bisschen getriggert hat. Ja. Ich kann mich erinnern, als ich bei meinen Urgroßeltern zu Gast war, also immer mal wieder, und da erzählte mir mein Vater eine Geschichte, dass er als kleiner Junge einen unheimlichen Warzenbefall an den Händen hatte. Und meine Urgroßmutter hatte dann jemanden im Dorf nachts gefragt, ob da was dagegen zu tun wäre. Und mein Papa hatte mir das so erklärt, da kam dann nachts eine Frau vorbei, während mein Vater geschlafen hat, und die hat dann diese Warzen besprochen. So hieß das da. Und tatsächlich.
Genau, aber wir kommen eben nicht nachts, weil man nachts.
Also. Ja, also das war aber so für ihn, so diese Geschichte, so nach dem Motto, dann waren die weg. Ja? Genau. Er konnte sich das nicht erklären.
Da ja, und das Faszinierende ist, wenn es nicht. Ja, dass wir nachts kamen, weil man nachts kommen muss, sondern man hat so eine wie mich. Das ist bei mir ähnlich. Man ruft uns nicht, weil man in der Nacht arbeiten müsste, sondern wir kommen in der Nacht, weil man uns nicht sehen durfte. Das ist verrückt, aber wahr. Und häufig ist es so, dass dieses sogenannte Wegbeten ja sehr verrufen war oder die Menschen es nicht haben wollten. Und ich bin dann wirklich im Dunkeln oder nachts erst los. Also man kommt nicht um 0 Uhr nachts an und sagt, jetzt muss ich das wegbeten. Ja, das obgleich es gewisse Zeiten und Tage gibt, an denen man das tatsächlich macht, ja.
Ist es dann in so einer Situation eigentlich erforderlich, dass der, um den du dich jetzt bewusst kümmerst, dieser Mensch, dass der, ich sag's mal, schläft oder dass er, ich sag's mal, nicht so richtig dabei ist? Weil ich stelle mir gerade vor, du machst das, du hilfst jemandem dabei, so ein Warzenthema loszuwerden. Also meine persönliche Neugier wäre ja jetzt, dass ich dir gegenüber sitze, das miterlebe und sehe, wie die Dinger live verschwinden. Ja, das ist ja
ich
was.
Ich weiß ja nicht,
das ist bei vielen im Kopf ja irgendwie anders.
Ja. Ja, genau. Also ich weiß nicht, wie das andere machen, aber mir kann man immer gerne live und in Farbe dabei zusehen. Mich stört das überhaupt nicht. Und ja, die Neugierde der Menschen ist immer groß. Ich glaube zwar, dass man sie nicht befriedigen muss, aber man muss es auch nicht verstecken, denn ich verstehe, und das darunter leide ich auch, dass man ein gewisses Kontrollbedürfnis hat. Und weißt du, wenn jemand etwas mit mir macht, dann möchte ich das schon gerne sehen und es ändern können, wenn ich es nicht mehr möchte. Und aus diesem Grund sage ich, na klar, kannst du zuschauen.
Finde ich super. Jetzt hast du ja aber gerade beschrieben, dass du diesen Weg ja, ich sag's mal, mit ein paar Abzweigungen gegangen bist. So dieses Lern was Anständiges, mach was mit Physiotherapie, hab deinen Lehrstuhl dazu. Mhm. War das für dich sowas wie, ich sag's mal, auch so ein innerer Zwang, den du dir selbst angetan hast, im Sinne von, eigentlich tust du was so gar nicht deinem Naturell entspricht, dass du nicht frei bist in dem, was du tust, weil du es nur nebenher machen kannst oder weil es vielleicht doch zu dieser Zeit, als du das Bedürfnis hattest, richtig damit rauszugehen, überhaupt noch nicht so richtig akzeptiert war?
Zu Beginn war das nicht so. Ich habe es wirklich geliebt, den menschlichen Körper zu studieren und das ganze Wissen angeeignet zu haben, was für biochemische Abläufe oder was ist die Physiologie und. Also ich finde das ein unabdingliches Wissen, das ich heute habe, weil ich wirklich sage, Mensch, wenn Menschen krank sind oder in Situationen, in Notsituationen sind, dann musst du ja auch handeln können als Mensch, auch als die das macht. Und es auch einschätzen können. Also dieses Wissen hielt ich für unabdinglich. Allerdings irgendwann, so nach Jahren, wenn du dann mit Menschen arbeitest, du hast den Anspruch, ihnen zu helfen. Du möchtest, dass sie schmerzfrei sind. Und dann wurde ich unruhig. Also da war so der Prozess gegeben, wo ich dachte, Mensch, jetzt hast du alles mobilisiert, jetzt hast du alles am menschlichen Körper gemacht, was es nur gibt. Und dann gab es das Wissen der Heilkräuter, das alte Wissen, was ich von alten Frauen ja übertragen bekommen habe, wo man sagt, okay, selbst das Kraut auf der Wiese hilft jetzt nicht mehr. Auch die Medikamente helfen nicht mehr. Und so kam so die chinesische Medizin mit dazu, die auch ein Riesenwissen hat, viel größer ist als das, was wir hier in Deutschland kennen. Ja, was steht dahinter? Und die Chinesen haben so dieses Bewusstsein, jede Krankheit findet erst in der Seele oder im Kopf statt. Und das stimmt. Also etwas in deinem Bewusstsein ist vorhanden. Und da dieses Parallele hat eine tiefe Sehnsucht in mir, dieses guck da mal ganz genau hin, Kerstin, was geht da noch? Und auch eine ganz eigene Form zu entwickeln, zu arbeiten. Selbst das Familienstellen, das Herkömmliche, was man so kennt und auch das Bert Hellinger mal viel beigebracht hat, war etwas, wo ich dachte, es ist nicht meine Form. Und du hast mich jetzt so erlebt in der Arbeit. Es ist eine ganz eigene Arbeiterfelder geworden, die ja sonst so, glaube ich, keiner macht.
Darüber sprechen wir dann später nochmal, weil das ist etwas, da würde ich gern auch, wenn du das, also es liegt natürlich bei dir, wie sehr du dich dann auf die Fragen einlassen willst, aber da würde ich gern noch ein bisschen tiefer reingehen, ja. Ich würde trotzdem gerne jetzt nochmal so ein bisschen an dem Thema vorbeikommen. Es sind ja viele Menschen auch, die meinen Podcast hören, die sind so gerade so ein bisschen auf der persönlichen Sinnsuche. Also Menschen, die einerseits in einem Arbeitsverhältnis unterwegs sind, die aber irgendwie so eine intrinsische Sehnsucht nach etwas verspüren, von dem sie keine Ahnung haben, wo die herkommt und wo sie hinführen soll. Mhm. Und klar ist aber auch, und das haben ja auch Statistiken mittlerweile bewiesen, dass ca. 85% der Menschen in Deutschland ihrer täglichen Arbeit nachgehen, obwohl sie gar nicht mögen. Das heißt also, so eine Disbalance in der ganz persönlichen Lebensführung vorhanden ist. Also da ist irgendwas nicht im Gleichgewicht, aber sie tun es trotzdem, weil sie irgendwie das Gefühl haben, dass es nicht anders geht. Und was mich in so einem Moment interessiert, kann man das eigentlich so durch deine Wahrnehmung auch erklären, warum Menschen das trotzdem tun, warum sie sich das antun?
Ja, ich glaube, dass jeder Mensch eine undefinierte Sehnsucht in sich trägt, bis er sich sehr achtsam und bewusst begegnet. Das heißt, bis er weiß, welche Fähigkeiten und Potenziale habe ich eigentlich wirklich? Wie bin ich gemacht? Und wir haben auch als Mensch häufig so eine übersteigerte, so einen übersteigerten Anspruch an uns selbst, dass wir immer was ganz besonders Sinnhaftes machen wollen. Und es gibt viele Menschen, die sich unterschätzen. Das heißt, eine Mutter, die zwei Kinder geboren hat und die auf wundervolle Weise erzieht oder im besten Wissen und Gewissen das tut, dann ist das großartig und das ist eine Fähigkeit der Liebesfähigkeit zu den eigenen Kindern. Und im Beruf ist das eben ähnlich. Was kann ich eigentlich wirklich? Wenn ich gut schreiben kann, schreibe ich dann wirklich oder stehe ich tatsächlich am Fließband und möchte nur Geld verdienen? Auch das ist in Ordnung, wenn ich sage, ja, ich verdiene mit regelmäßiger Arbeit mein Geld und das ist nicht das, was mich erfüllt. Erst am Abend bin ich Sänger, dann hat man einen gewissen Ausgleich. Aber ich glaube, dass jeder Mensch seiner eigenen Sinnhaftigkeit folgen kann und dass jeder Mensch das auch in seinem Beruf findet und finden kann, wenn er sich nur bewusst ist, wer bin ich eigentlich wirklich und was kann ich? Und wenn man dann den Mut dazu nimmt, das zu ändern, und damit meine ich nicht, dass man von heute auf morgen seinen Beruf einfach an den Nagel hängt und kein Geld mehr verdient und glaubt, dass das Kunden kommen in der Selbstständigkeit, das halte ich nicht für sinnvoll, sondern dass es einen ganz klaren Weg gibt, okay, jetzt fange ich mal ein bisschen an, etwas zu machen, etwas anderes oder das, was ich gerne mache. Und wenn ich da sicherer bin, dann kann sich ein sehr leichter Wandel vollziehen. Und wenn deine Sendung heißt Richtig reich, dann hat das ja ein ganz, ganz großes Spektrum. Dann wird es reich im eigenen Leben, im Sinne dessen, dass man sagt, das, was ich hier jeden Tag tue, das macht mich reich. Und wenn das Geld dann dazu fließt, das tut es automatisch. Und das darf es auch, wenn man sich nicht dagegen sträubt. Ja, dann wird es eben ganz. Und das schätze ich am allermeisten.
Ich finde das großartig, dass du gerade den Titel meines Podcasts mit reingebracht hast. Denn es ist ja wirklich das Spannende, dass sehr, sehr viele Menschen, und ich glaube, das ist so ein bisschen auch symptomatisch für unsere Gesellschaft und deren Entwicklung, in diesem Titel häufig nur das Thema Geld sehen. Vermögen, Luxus, Lifestyle. Aber richtig reich ist ja so in meiner persönlichen Wahrnehmung ja eher etwas, wenn wir mit uns selbst und dem Leben, was wir führen oder führen wollen, so richtig im Gleichgewicht sind. Das heißt also, wenn sich, ich sag's mal, die Liebe in unserem Leben entsprechend entwickelt hat, wenn sich unsere Persönlichkeitsentwicklung in eine Richtung begibt, wo wir das Gefühl haben, wir sind jeden Tag ein Stückchen weiser als gestern. Denn Weisheit ist ja, glaube ich, etwas, das kriegt man nicht verliehen, das erarbeitet man sich auch, obwohl es andere Menschen ja häufig in der Beurteilung für einen selber sehen. Aber ich glaube, je mehr Ausgeglichenheit man auch in sich selbst hat, umso mehr Reichtum in sich hat man ja. Wissen, Liebe, Gesundheit, auch Erfüllung im Beruf. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass das ganz vielen Menschen schwerfällt. Ja, man sagt ja heute so schön, die alle Bälle irgendwie in der Luft halten. Und trotzdem gelingt es so ganz wenigen, ja.
Ja, Sven, ich finde, es ist ein gesellschaftliches Thema, dass es eine gewisse Grundversorgung geben muss für Menschen. Und wir haben immer mehr Menschen, die eben nicht wirklich nicht an dem Standard ja unseres Kapitalstocks dran sind und ausreichend Geld haben, um sich und die Kinder selbst zu versorgen. Also wenn wir das mal rausnehmen, das darf und muss gegeben sein, dass Menschen sich ein gesundes Leben leisten können. Das heißt, dass man genügend zu essen und zu trinken hat und auch angemessen leben darf, wie jeder andere auch. Aber wenn es so ist, dass man wirklich Geld genug hat, im Sinne von alles, was ich mir wünsche, dass es mir gut geht, kann ich mir leisten, dann stellen sich bei vielen Menschen Unzufriedenheiten ein und von dieser unbefriedigten Sehnsucht, von der du vorhin gesprochen hast. Und diese unbefriedigte Sehnsucht ist für mich eine nach dem sogenannten Mehrwohl. Wir Menschen streben gesellschaftlich und auch im Einzelindividuum immer nach einem gewissen Mehrwohl. Wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen weiterkommen. Und hier geht es sehr darum zu sagen, wann bin ich reich? Ich persönlich bin nicht reich, wenn ich ganz viel habe, mir ist zu viel Hab und Gut oft zu viel. Auch das kann im negierenden Sinne auf uns Menschen einwirken. Für mich ist es sehr wesentlich, mit den Kindern einmal oder zweimal im Jahr in eine Hütte zu gehen, wo gar nichts ist. Und da stellt sich mein wahrer Reichtum dar, wie ausgeglichen und ruhig bin ich in mir, wie gut kommen wir miteinander zurecht und wie erfüllend sind wir im Kontakt miteinander und wenn ich das weiterziehe mit anderen Menschen und der wahre Reichtum, der erfüllt sich bei mir dann, wenn ich Menschen um mich habe, die mit mir in tiefer Interaktion sind, die ich liebe, achte und ehre und umgekehrt und das in einem sehr kraftvollen Sinne. Das ist der größte Reichtum, den ich persönlich hier auf dieser Erde erreichen kann. Und wenn ich es dann noch schaffe, mit mir ganz alleine glücklich und zufrieden zu sein und es geschafft habe, in mir eine Art innere Insel zu haben oder eine Art inneren heiligen Raum, in dem ich unantastbar bin, in dem ich ganz alleine mit mir sein kann. Wenn ich es schaffe, ich freue mich wirklich über mich selbst wie ein kleines Kind, dass es mich gibt, dann bin ich bei mir. Und das ist für mich wahrer Reichtum, gesetzt das, dass das normale Leben okay bis gut funktionieren kann. Das wäre so meine Erklärung dazu.
Ich finde das großartig, weil du mir damit auch gerade die Tür öffnest für eine weitere Frage, die mir schon seit einer ganzen Zeit so auf der Seele brennt. Also seit wir uns getroffen haben sowieso, aber prinzipiell habe ich auch den Eindruck, dass natürlich auch ja in einem bestimmten Umfeld aktuell wahnsinnig viel passiert. Und ich habe den Eindruck, dass das Thema Spiritualität grundsätzlich aktuell, ich will nicht sagen einem Trend folgt, aber es ist gefühlt, rückt die Spiritualität immer mehr in das Bewusstsein der Menschen. Und die beschäftigen
sich damit. Es wundert mich überhaupt nicht, denn es sind keine einfachen Zeiten derzeit aus meiner Sicht. Also wenn wir nach Amerika blicken oder nach England, wenn wir die politische Situation in Deutschland anschauen, es geht schon wild einher mit Menschen, die sagen, auf der einen Seite, Mensch, haben wir nicht ein paar Narzissten zu viel um uns herum? Haben wir nicht langsam Angst? Wie gehen Menschen miteinander um und haben wir das nicht schon mal erlebt? Und überall da, wo Unsicherheiten herrschen, sind wir Menschen auf der Suche nach etwas über uns. Und dieses über uns war damals unsere Kirche. Und es war leichter für viele Menschen, in die Kirche zu gehen, als es das heute ist. Und heute hat man ein erweitertes Bewusstsein, möchte nicht mehr so dogmatisch sein, sondern man sagt, was gibt es mehr als das, was wir sehen? Und ich glaube, es ist intensiver denn je, sich auf sich zu besinnen, weil es scheint nichts mehr so zu bleiben, wie es ist. Und es gibt diese Ruhe nicht mehr. Allein schon durch die Tatsache der digitalen Welt haben wir eine Welt eröffnet, die es vorher, also gute 15 Jahre vorher, schon gar nicht gab. Also sie ist neu und sie ist schön und sie ist okay. Aber wenn ich sie nicht hätte, würde ich auch überleben. Aber andere lieben das schon sehr. Und sagen, Mensch, was macht die mit uns? Und selbst an mir ist sie nicht vorübergezogen. Und trotzdem haben wir eine Zeit, in der wir genau diese Entdeckungen machen. Es geht um finanziellen Reichtum. Wie kann ich den erringen? Wie geht es weiter? Es geht aber auch um geistigen Reichtum. Was gibt es auf der einen Seite des Wissens, sich anzueignen? Was muss ich noch mehr wissen? Und eben auch, wie geht es in dieser digitalen Welt weiter? Wie wirkt die auf mich? Und wie will ich dort stattfinden? Beziehungsweise, was tue ich da aktiv? Und diese Fragen stellen sich, aber für mich stellt sich auch noch immer mehr eine, was bringe ich meinen Kindern bei, was muss ich selbst wissen, denn weißt du, es gab irgendwann einmal so diese Ansage des Cyberkriegs und oder ob es den vielleicht geben könnte und ich habe mir so die Frage gestellt, wie ist denn das, wenn in Deutschland der Strom abgestellt werden würde, nur als ganz banale Idee oder als Märchen, dass man sich so in den Kopf setzt, bist du dann in der Lage, dich selbst zu versorgen, kannst du dann noch kochen? Hast du die Möglichkeit, dass du überhaupt weißt, wie das alles noch geht? Ich habe dieses Wissen noch, meine Kinder hätten es nicht mehr. Und ich sehe auch viele Menschen in meinem Umfeld, die ein uraltes Wissen nicht mehr haben. Und und dieses, ich sag mal, wilde und unstete, emotionale und denkende führt sicherlich dazu, dass man sagt, was gibt es da mehr, um eine neue Wertigkeit im eigenen Denken zu erlangen und sich an diesen Werten entlang zu hangeln. Das ist ein ganz, ganz tiefes Bedürfnis vieler Menschen, wie ich finde.
Ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass du sagtest gerade so, in den letzten 15 Jahren haben wir natürlich eine irre Dynamik in der gesamten digitalen Welt erleben können. Ja. Und wir Menschen sind ja praktisch überall und zu jedem Zeitpunkt erreichbar. Und die Menschen, die vor 15 oder 20 Jahren noch eine relative Ruhe durch ein Hobby hatten beispielsweise, wo das der Ausgleich war, aber dazwischen dann im Prinzip auch nichts stattfand, vom Weg von der Arbeit bis zum Hobby, bis zum Fußballspielen oder was auch immer die Menschen gemacht haben, ist es ja heute so, dass wir permanent unter Beschallung stehen. Und ich glaube, dieses Bedürfnis der Menschen nach Spiritualität ist heute deswegen auch ein Stück größer, weil selbst die, die sich nie irgendeinem Glauben zugewandt haben, die suchen heute nach einem Punkt der Ruhe im Leben, um irgendwie mal Luft zu holen und wenden sich natürlich diesen ultra vielen Möglichkeiten zu, die es da so gibt. Da sprechen wir auch nochmal drüber. Aber so, ich glaube, viel, viel mehr Menschen wird heute bewusst, dass sie irgendwie so Getriebene sind. Getriebene, weil es ihnen schwerfällt, Abstand zu halten, auch von dieser Hektik des Tages.
Weil man sich auch treiben lässt. Ich lasse das nicht mehr zu. Das ist eine Grenze, die ich ganz klar in meinem Leben gezogen habe. Es gibt Zeiten in meinem Leben und auch vor allen Dingen am Tag, die nur mir gehören. Und wenn es nur 5 Minuten sind, die nur mir gehören und diese Achtsamkeit im Hier und Jetzt zu bleiben, so banal, wie sich das für manche Menschen anhören mag, da brauchst du kein großes Seminar buchen, sondern es ist dieses bewusste Sein im Moment. Und wenn du da eben vor die Tür gehst oder eine Tasse Tee trinkst, ganz gleich, was du machst, dass du es dann eben ganz bewusst tust. Also wenn ich jetzt esse, dann esse ich. Wenn ich jetzt trinke, dann trinke ich. Und wenn ich jetzt gehe, dann gehe ich. Und ohne diese Achtsamkeit und ohne dieses Hier und Jetzt, glaube ich, würde ich so manches Mal am Rad drehen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, das geht ja mittlerweile, ich glaube, den meisten Menschen so. Und ich finde es großartig, dass du damit auch ein Signal setzt im Sinne von, nein, also ich lasse das mit mir jetzt nicht machen. Ich lasse das mit mir nicht passieren, weil ich habe die Entscheidung getroffen, mich nicht treiben zu lassen. Finde ich sehr cool. Liebe Kerstin, wir haben jetzt ein bisschen so an der Oberfläche gekratzt. Wir haben jetzt mal gerade so ein bisschen geguckt, was ist eigentlich so gesellschaftlich um uns herum passiert in den letzten Jahren? Welche Auswirkungen hat das auf die Menschen? Warum sind wir auf der Suche nach spiritueller Führung und so weiter? Für heute würde ich es dabei auch belassen und ich würde gern morgen mit dir ein bisschen tiefer in deine Arbeit reingehen. Also
sehr gerne.
Ja, da draußen, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, da könnte noch was richtig Cooles kommen, dann kann ich euch sagen, das wird richtig cool. Ihr solltet morgen unbedingt den zweiten Teil anhören, denn wir gehen tatsächlich mal richtig in das rein, was Kerstin jeden Tag tut. Und
aber Vorsicht, das könnte spirituell werden.
Ja, könnte es werden. Ich durfte es zum Teil schon erleben und ich freue mich auch auf die nächste Begegnung. Und deswegen, ihr solltet euch morgen reinhören in den zweiten Teil. Für heute sage ich erstmal danke, liebe Kerstin, und wir hören uns morgen wieder.
Bis dahin. Vielen Dank, lieber Sven. Bis morgen.
Bis morgen.
Ja, ich hoffe, für dich war in dieser Folge wieder einiges Wertvolles an Impulsen und Inspirationen dabei. Wenn du Unternehmer bist und du möchtest einfach wissen, an welchem Punkt in einem Unternehmerleben hast du denn mit welchen Herausforderungen zu rechnen? Oder vielleicht suchst du gerade nach einer Lösung für ein aktuelles Thema, dann lade ich dich herzlich ein zur Unternehmeroffensive Deutschland vom 19. bis 21. November in Hamburg. Wir haben ein großartiges Event auf die Beine gestellt, wo du einmal den roten Faden durch ein komplettes Unternehmerleben mit fantastischen Speakern und absoluten Top-Experten erleben kannst. Nebenher kannst du natürlich auch dein Netzwerk erweitern und vertiefen und in diesem Sinne lade ich dich herzlich ein, hier in den Shownotes dir direkt dein Ticket für die Unternehmeroffensive Deutschland zu kaufen. Ich freue mich, wenn wir dir dabei helfen können, dein Business so richtig auf die Straße zu bringen, weiterzuentwickeln, dir neue Impulse zu geben und ich hoffe, wir sehen uns in Hamburg.